Gut. Männer, ich war in der letzten Woche waren wir mit mehreren Leuten zusammen in Siegen bei der Calvary Chapel Konferenz dort und es gab viele tolle Predigten, viel gute Lehre und eine Predigt, da ging es um das Mannsein und um Männer, um uns hier. Und ich saß da mit drin und irgendwie fand ich das inspirierend. Wir kommen hier zusammen so jeden Monat als Männer, haben jetzt gerade unsere Männerfreizeit gemacht und Gott hat uns das irgendwie als Gemeinde schon, ich weiß gar nicht, wie lange seit ich in der Gemeinde bin, gibt es Männerfrühstück, ich weiß es nicht. Gott hat uns das aufs Herz gelegt, das zu machen. Es ist jetzt nicht eine neue Mode, der wir nachgehen. Aber ich habe einfach gemerkt, die Predigt oder das Wort, was wir da auch in Siegen gehört haben, das mir auch nochmal so vor Augen geführt, was wir sowieso schon wissen und was wir auch so sehen. Aber ich denke, es ist immer wieder neu wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass wir stehen in einer Zeit, wo das Mannsein oder das Frausein ja nichts Selbstverständliches ist. Es ist irgendwie so, dass Menschen sich in ihrer Identität als Mann oder als Frau nicht bewusst sind oder nicht sicher sind. Es kommt vieles durcheinander. Und es ist auch gesellschaftlich nicht gewollt, dass Menschen sich identifizieren mit dem, wie sie geschaffen sind, als Mann oder als Frau. Sondern es wird tatsächlich von Anfang an soll dahin gewirkt werden, dass Menschen, die in ihrer Identität verunsichert sind, dass sie nicht gestärkt werden dahingehend, dass sie sozusagen ermutigt werden, diese Orientierung zu finden als Junge dann im Mannsein oder als Mädchen im Frausein, sondern diese Orientierungslosigkeit wird noch viel mehr verstärkt, dass sozusagen Strebungen sozusagen etwas anderes zu sein oder anders zu leben noch verstärkt werden, unterstützt werden. Und so werden Menschen von früh an in die Irre geführt. Und umso wichtiger ist, dass wir in der Gemeinde unserer Orientierung, unserer Identität uns bewusst sind. Und darin gegründet sind. Und das ist das, was Gott uns geben will durch sein Wort. Er will uns durch sein Wort unser Denken erneuern. Na, Paulus sagt das im Römer 12. Er sagt, lasst euch erneuern in eurem Denken, in eurer ganzen Haltung. Wir kommen alle, die wir hier sitzen, mehr oder weniger. Manche sind vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber viele von uns, wir kommen aus der Welt. Und selbst wenn wir in christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, sind wir geprägt. Auch die christlichen Gemeinden werden mehr und mehr geprägt oder sind geprägt von dem Zeitgeist, von dem Geist dieser Welt. Und das heißt, wir sind durch die Bank durch, geprägt von diesem Geist, der eigentlich alles durcheinander bringen will, der uns die Orientierung nehmen will. Und lass uns doch mal aufschlagen, das erste Buch Mose, Kapitel 1. Ab Vers 26 sagt, es ist hier der Bericht von der Schöpfung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle, alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Oder männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dessen, auf, die sich auf der Erde regen. Und es geht dann noch weiter. Dann setzt Gott auch dem Menschen seine Speise fest. Und die Speise der Tiere, er grenzt das genau ab. Da gibt es keinen Futterneid so, sondern jeder hat so seine eigene Speise. Na, hier die Menschen mit ihrem Nutella-Brötchen, dort der Hund mit seinem Schappi. Ne?
Welche Vers bist du hier?
Ja, wir waren alle Vegetarier am Anfang. Ne? Gott hat uns das... Das grüne Kraut, die Früchte der Bäume und das samentragende Kraut oder die samentragenden Gräser sozusagen uns gegeben. Das Brot und die Früchte. Die Tiere aber, die haben das grüne Kraut zur Speise bekommen. Das Gras und alles mögliche andere. Und dann steht in Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, und es wurde Abend, und es wurde morgen der sechste Tag. Also, das war sehr gut, dass es Männchen gab und Weibchen. Männlich, weiblich, das war sehr gut. Weil es dem eben, hier wird uns gesagt, dass es das Bild Gottes ist. Und wenn wir in Kapitel 2 sehen, am Ende steht dort, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und dieses Einswerden führt zur Frucht. Und das ist etwas, was sozusagen den ganzen Schöpfungsbericht durchzieht. Na, Gottes Schöpferkraft zeigt sich darin, dass er etwas erschafft, Lebewesen erschafft. Und diese Lebewesen, die haben in sich die Kraft, sich zu vermehren und Frucht zu bringen. Und das ist sozusagen diese überschäumende Kreativität Gottes, seine Schöpferkraft, auch seine Schöpferliebe. Sie zeigt sich oder wird sozusagen, erfüllt sich darin, in diesem Menschen, der jetzt in besonderer Weise sein Ebenbild ist. Und es erfüllt sich darin, dass es nicht ein Einzelwesen ist. Ne? In Kapitel 2 wird ja auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, der Adam, alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Also, wir Männer sind ohne die Frau nichts, sagt Paulus. Wir sind aber etwas. Wir sind etwas sehr Wichtiges. Wir sind Männer. Wir sind nicht Frauen, wir sind Männer. Unsere Frauen sind nicht Männer, sie sind Frauen. Wir sind Männer und wir sollen Männer sein. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir etwas in uns haben, was die Frauen nicht haben. Die Frauen haben etwas, was wir nicht haben. Zusammen ergeben wir das Bild Gottes. Wir sind nicht als Einzelwesen das Bild Gottes. Ich bin nicht das Ebenbild des lebendigen Gottes. Sondern Gott hat es darauf angelegt, dass wir in der Liebe verbunden das Ebenbild Gottes sind. Als unterschiedlich, als Mann und Frau. Das ist das Bild Gottes. Weil Gott Liebe ist. Und weil Gott eben auch nicht ein Einzelkämpfer ist, ein lonesome Cowboy, der durch die Prärie reitet in den Sonnenuntergang, sondern er ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Liebe verbunden, eins in der Liebe. Und so sind wir das auch. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Bestimmung als Männer. Wir sollen keine Lonesome Cowboy sein. Das ist ganz wichtig. Jetzt springen wir mal. Den Vers, den ich hauptsächlich auf dem Herzen habe hier für uns heute Morgen, ist in Kapitel 2. Da steht, ich lese mal ab Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Hier steht das Wort Adam. Er setzte den Adam, den aus der Erde gemachten, den setzte er in den Garten. Er hatte ihm den Geist eingehaucht, das Leben eingehaucht. Und jetzt hat er ihn in diesen Garten gesetzt. Er hat ihn draußen außerhalb des Gartens geformt und ihm Leben eingehaucht und hat ihn dann in den Garten hineingesetzt. Er hat ihm diesen Garten geschenkt. Wir kommen in dieses Leben als Menschen, als Kinder, als Babys und die Welt ist schon da. Die Welt ist schon da. Wir kommen in ein gemachtes Nest, wenn du so willst. Wenn du aus einer guten Familie kommst, wo die Eltern ihre Aufgabe als Eltern wahrnehmen, verantwortungsvoll, dann bist du in ein schon fertig eingerichtetes Kinderzimmer hineingekommen. Ist doch irre, oder? In das gemachte Nest. Und Gott hat dir Eltern gegeben oder Menschen, die sich um dich kümmern, die dich aufgezogen haben. Also das sehen wir hier auch am Anfang. Gott bereitet alles vor, wie der Papa. Er ist der Papa dieses Kindes, dieses Menschenkindes. Und er bereitet diesen wunderschönen Garten vor. Es ist eine Gabe Gottes, dieses Land, diesen Garten, den er ihm jetzt schenkt. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern und so weiter und so weiter. Und dann springen wir zu Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und das fand ich interessant. Das war... ich sag mal so, diese Verse hier, ich lese die oft in Ehevorbereitungskursen, da sprechen wir viel auch übers Mannsein, Frausein und was das mit der Ehe auf sich hat und all das. Und da lesen wir diese ersten Kapitel, weil die so reichhaltig sind, da steckt so viel drin. Für unsere Identität, für unsere, die uns prägen sollen und gut sind als Prägung für uns als Männer, für unsere Frauen. Für uns als Ehepaare. Aber das habe ich hier immer so ein bisschen übergangen und das fand ich ganz gut, dass der Pastor Lenster auch diesen Vers so ein bisschen genauer betrachtet hat und das hat mich angesprochen, muss ich einfach sagen. Und ich habe mich dann so ein bisschen mehr damit befasst, mit diesem Vers. Da steht nämlich, dass Gott den Menschen hineinsetzte in diesen Garten, den er für ihn gemacht hat, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und das ist etwas, was mit unserer Identität, insbesondere als Männer, zu tun hat. Unsere Frauen haben darin einen Anteil, weil sie uns ja geschaffen sind als Hilfe. Aber es ist insbesondere unsere Identität zu bebauen und zu bewahren. Diese beiden Worte, die hier genannt sind. Und das erste Wort, den Erdboden bebauen, das Wort, was da verwendet wird, das wird sehr häufig verwendet. Das ist ein hebräisches Wort, was arbeiten bedeutet. Arbeiten. Etwas bearbeiten. Auch für jemanden etwas arbeiten. In dem Zusammenhang kann es dienen bedeuten. Bedienen. Hier sind, mit diesem Wort werden Bauern bezeichnet. Menschen, Landwirte, die in der Erde buddeln. Die,
sind wir wieder beim Sonntag.
Ja, genau. Mittwoch war das. Genau. Arbeiter. Und das ist unsere Bestimmung als Männer zu arbeiten. Arbeiten. Das ist unsere Bestimmung. Dafür haben wir Muskeln. Na? Dafür haben wir einen kräftigen Körperbau. Auch im Vergleich zu unseren Frauen. Nicht, dass unsere Frauen nicht auch arbeiten können und sollen. Aber wenn es um Schwerstarbeit geht, da sind wir tatsächlich gefragt. Wenn es darum geht, Lasten zu tragen, wir sind gefragt. Und dieses Wort wird aber auch verwendet, und ich versuche diese beiden Worte einfach auch so ein bisschen auszuleuchten, was das für uns bedeutet, für uns als Identität. Es sind auch beides Worte, die auf Gott bezogen benutzt werden. Auch Gott ist ein Arbeiter. Deswegen, wir sind ein Ebenbild Gottes oder Teil dieses Ebenbildes Gottes. Und Gott ist ein Arbeiter. Er hat am Anfang in 6 Tagen die Welt geschaffen. Und er hat dabei nicht jetzt sich triefend nass geschwitzt. Er hat ein Wort gesprochen und es wurde. Aber er hat kreativ geschaffen. Er hat die Welt geschaffen und gestaltet und geordnet. Das gehörte auch dazu, zu diesem Schöpfungsprozess. Gehörte nicht nur etwas in Existenz zu sprechen, sondern auch etwas zu trennen, etwas zu ordnen. All das gehört zu diesem Arbeiten. Also man darf das nicht zu eng auffassen, dieses Wort bearbeiten, den Boden bearbeiten, sondern es hat viele Facetten. Gucken wir es sicher. Genau. Also Gott ist Schöpfer und er arbeitet. Und jetzt lass uns mal dieses Moment der Arbeit einfach auch auf uns beziehen. Gott hat uns geschaffen als Männer, dass wir arbeiten. Und viele von euch, ihr macht das, ne, tagtäglich. Ne, fahrt zur Arbeit, ne, und reißt eure Stunden ab. Und wir machen das, um unsere Kröten zu verdienen, um unser Brot im Schweiße unseres Angesichts zu verdienen. Aber das, was hier eigentlich gemeint ist, ist vor dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall wird uns gesagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot verdienen. Aber hier ist es eigentlich davor. Überall waren diese Fruchtbäume. Er brauchte die Früchte nur zu pflücken. Und trotzdem hatte er die Aufgabe, in diesem Garten zu arbeiten. Das ist seine Bestimmung. Es ist nicht nur Pflichterfüllung, es ist nicht nur, weil ich es machen muss, sondern ich bin dazu geschaffen, gerade auch als Mann, die Welt zu gestalten, in die ich hineingesetzt bin. Wir sind, Gott hat den Menschen als Herrscher über diese Erde eingesetzt. Und das bedeutet, er hat diesen Gestaltungsraum, das ist es ja letztendlich. Wenn Politiker in Macht kommen, dann können sie gestalten, wenn sie die Regierung bilden, dann können sie gestalten. Nach ihren Vorstellungen können sie gestalten. Natürlich sind sie gebunden an den Wählerwillen, der sie gewählt hat, ne? Oder an was auch immer, an ihr Gewissen sind sie gebunden oder an sonst was oder an irgendwelche Lobbys, die sie irgendwie unterstützen mit ihrer Knete oder sonst wie. Ne? Und ja, Adam ist auch gebunden in seinem Gestaltungsspielraum. Er ist gebunden an dem, der ihn in diese Position eingesetzt hat, nämlich an Gott. Untergeordnet, unter Gott hat er den Gestaltungsspielraum, diese Welt zu gestalten, schöpferisch tätig zu werden, so wie sein Gott, wie sein Vater, wie sein Vorbild. Jetzt lass uns mal das auch geistlich übertragen. In Epheser 2, lass uns mal Epheser 2 aufschlagen. Epheser 2, Vers Vers 8 fangen wir mal an. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Als Christen sind wir wie Adam. Durch Jesus, durch sein Opfer, was er für uns gebracht hat. Er, das wahre Ebenbild des lebendigen Gottes. Er hat sein Leben für uns gegeben, für uns Sünder. Und jetzt hat er uns gereinigt durch sein Blut. Und jetzt stellt er uns in diesen Garten, in sein Reich hinein. Wir sind mittendrin in seinem Reich. Aber das ist nicht aus uns, nicht weil wir es verdient haben, weil wir so gute Werke getan haben, sondern das gute Werk, das hat er vollbracht. Und er schenkt es uns aus Gnade, dass wir jetzt wieder neu in einen Garten gepflanzt werden, wo wir nicht mehr kämpfen müssen, wo wir uns unser Heil nicht erarbeiten müssen. Das können wir gar nicht. Er hat es uns erarbeitet. Unsere Arbeit dient nicht mehr unserem Heil. Und so viele Menschen da draußen, ohne dass sie jetzt das so sagen würden, wie ich das jetzt sage, sie würden das anders formulieren. Sie würden sagen, ich arbeite um meiner Selbstverwirklichung willen. Ich will sozusagen meinem Leben Sinn geben durch meine Arbeit. Brüder, unser Leben ist nicht abhängig und der Sinn unseres Lebens ist nicht abhängig von unserer Arbeit. Wir sind Kinder Gottes und sind in dem Garten durch Gottes Gnade hineingesetzt. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen nicht mehr arbeiten. Nein, hier steht in Vers 10 jetzt, wir sind sein Gebilde. Das ist erstmal ganz wichtig. Wir sind sein Kunstwerk. Er hat uns gemacht. Er hat uns geschaffen als natürliche Menschen. Er hat uns aber auch geistlich gemacht, als geistliche Menschen. Er hat uns neues Leben, ewiges Leben gegeben. Und er ist dabei, uns weiter zu formen. Er arbeitet an uns fortwährend. Wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist es also. Er hat diesen Garten angelegt, der voll ist von Möglichkeiten zu arbeiten, zu dienen. Und jetzt hat er mich gemacht und er setzt mich in diesen Garten. Und jetzt lässt er mich sozusagen laufen. Jetzt lässt er mich auf den Garten los. Und das ist eine ganz wichtige Perspektive, die du und ich haben sollten in unserem Leben. Ja, wir müssen arbeiten, um unser Geld zu verdienen. Aber für mich ist es immer wieder wichtig, diese richtige Perspektive zu haben. Gott hat mir verheißen, hat uns verheißen, ich will euch versorgen. Sorgt euch nicht. Ich will euch versorgen. Ich werde euch Möglichkeit geben, dass ihr versorgt seid. Meine Arbeit auf der Arbeit, aber auch sonst wo gibt es viel zu tun, viel zu arbeiten, zu gestalten. In meinem Privatleben, in meinem Zuhause, in meiner Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in der weiteren Familie. So viele Möglichkeiten zu arbeiten, zu dienen, genau das zu tun, wozu ich geschaffen bin als Mann. Und das aus dem Kopf zu kriegen. Wir denken bei Arbeit, wenn wir von Arbeit sprechen in unserer Gesellschaft, denken wir immer nur an Erwerbsarbeit. Das ist es aber nicht. Darum geht es nicht. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und gute Werke, die kannst du tatsächlich auch auf der Arbeit tun. Während du deiner Berufstätigkeit nachgehst, tust du vielleicht durch deine Berufstätigkeit gute Werke. Aber das ist noch so viel mehr. Wir dienen unseren Kollegen auf der Arbeit. Durch das, was Gott uns gegeben hat, durch die Liebe, durch die Hoffnung, die wir haben. Wir dienen unseren Mitmenschen ganz praktisch auf der Arbeit, den Kollegen. Wir unterstützen sie. Wir sind ihnen kein Hindernis. Wir sind ihnen kein Ärgernis, sondern wir unterstützen, dass es gut funktioniert, dass es gut läuft. Wir lästern nicht. Wir machen es anderen nicht schwer, sondern wir dienen zur Auferbauung, zur Stärkung, zur Ermutigung. Wir sind ein Vorbild in guten Werken. Und Gott hat diese Werke alle vorbereitet. Und das ist so schön, wie Paulus das hier ausdrückt. Er sagt mehr oder weniger, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Er hat alles zurechtgelegt. Du musst sozusagen nur noch da so 2, 3 Handgriffe machen. Er hat schon alles andere vorbereitet. Er will dich aber dabei haben bei seinen guten Werken, die er tut. Und Paulus sagt, damit wir in ihnen spazieren gehen. Wandeln heißt spazieren gehen. Damit wir in diesen Werken spazieren gehen. Jesus hat auch mal gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Mühseligen, das sind doch die, die im Schweiße ihres Angesichtes arbeiten. Mit Mühsal wirst du dein Brot essen. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Jesus will euch in eurer Schweißesarbeit zur Ruhe bringen. Und er sagt, da kommt in mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. An anderer Stelle sagt er, ich bin aller Diener. Lernt von mir zu dienen. Und das ist keine schwere Last. Das ist eine leichte Last. Ich habe da noch so eine ganze Menge, aber ich muss ein bisschen weglassen. Johannes 6, Vers 27. Da steht, sagt Jesus, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht. Also konzentriert euch nicht darauf, das hat er ja auch an anderer Stelle gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Arbeitet und wirkt nicht mit dem Ziel, dann habe ich genügend Geld für meinen Urlaub oder dann habe ich genügend Geld für meinen Ruhestand, für die Rente. Und diese ganzen Ebenen, die sind alles Teil unseres Lebens. Aber das soll nicht meine Motivation sein. Darauf soll nicht mein Herz ausgerichtet sein. Das soll nicht im Mittelpunkt meines Denkens und Handelns stehen, sondern vielmehr das, was ewig bleibt. Mir klarzumachen, ich bin Teil des Reiches Gottes. Ich bin, und mein Arbeiten, mein Dienen soll Teil meines ewigen Lebens sein, meiner ewigen Existenz. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und das macht nochmal deutlich, es geht hier nicht darum, dass wir jetzt sozusagen so, versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, jetzt hier zu sagen, los Männer, wir müssen mehr arbeiten im Reich Gottes, so, ne? Lass uns mal jetzt ordentlich anstrengen und noch eine Schippe draufpacken. Ne? Hier geht es um die innere Orientierung, die erstmal das Annehmen dieser Identität. Ja, wir sind Arbeiter, wir sind Diener, das ist unsere Identität, gerade als Männer soll das unsere Identität sein. Nicht der Macho, der die Beine hochlegt und sich bedienen lässt, sondern der selbst anpackt, der selbst zugreift, und zwar aus Freude, aus Freiheit, aus Liebe. Nicht gezwungen, nicht unter Druck, nicht in Stress, sondern in Freiheit. Und da gibt es, wie gesagt, so viele Möglichkeiten zu dienen in diesen ganzen Lebensumfeldern, in denen wir stehen. Aber das Erste, es fängt damit an, dass wir Jesus vertrauen, dass wir ihm glauben, dass wir uns an seinen Verheißungen stärken, an seinen Versprechen, an seinen Zusagen, dass wir uns daran nähren an ihm, dass wir, wie gesagt, zu ihm kommen, unsere Last bei ihm ablegen, unsere Schuld, unser Versagen, unsere Unfähigkeiten, wir können das alles bei ihm ablegen und er hilft uns dann wieder auf und sagt, komm, dann lerne doch jetzt von mir. Und während wir mit Jesus gehen, lernen wir ein Diener zu sein, so wie er. Eine letzte Stelle hier, Matthäus 9, Vers zum Arbeiten, Matthäus 9, Vers 36. Vers 36, ich muss aufpassen, dass ich nicht. Oh, schon. Gut. Als Jesus aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu ihnen, zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Jesus zeigt uns hier auch das Feld auf, den Garten. Der ist zu beackern, zu bearbeiten. Da gibt es so viel Dienst, der getan werden muss auch. Aber es sind zu wenig Arbeiter da. Was ist jetzt seine Konsequenz? Ich habe das bei den leitenden Mitarbeitern schon gesagt. Ich sage das immer wieder, die Konsequenz ist nicht, Jungs, dann legt noch eine Schippe drauf, sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter sende in seine Ernte. Das bedeutet, wenn du ein Arbeiter im Herrn bist, im Reich Gottes, wenn du ihm dienst, wenn du in diesem Weg der Nachfolge bist und mehr von Jesus lernst, zu dienen, alles gut, bleib dabei. Und mach nur eine Sache mehr. Bete für mehr Arbeiter. Das ist alles. Wenn du aber noch nicht mit eingestiegen bist in die Ernte, wenn du noch nicht mitarbeitest, wenn du noch kein Diener bist, wenn du in deinem Herzen noch nicht die Entscheidung getroffen hast, ich will von Jesus lernen, ein Diener zu sein. Ich will tatsächlich meine Identität als Mann ergreifen, ein Arbeiter zu sein, ein Diener zu sein. Nicht für mich selbst zu leben, auf mich selbst bezogen zu leben, mich zurückzulehnen, mich bedienen zu lassen, sondern anderen zu dienen. Und na, wenn ich euch hier so angucke, ey, ihr seid, na, da ist, Gott hat so viel Potenzial schon in euch reingelegt und es hat sich auch schon so entfaltet. Das ist wunderbar. Na, lasst das, dass es uns, na, dass das weiter wächst in uns, diese Gesinnung, diese Haltung. Und das, lasst uns das auch an die jungen Männer weitergeben. Lasst uns die Jungs dazu ermutigen. Lasst uns es ihnen vormachen. Das ist das Wichtigste zu Hause. Unseren Frauen zu dienen. Die schwere Arbeit da einzugreifen und zuzupacken. Na? Nicht erst sich lange bitten lassen. Nicht erst auf die formelle Einladung zu warten, sondern, ne, ja, manchmal sind wir doch so, ne? Wir sitzen dann da, meine Frau, die schuftet und macht und sagt, und ich sagte, sag doch was, so, das ist so mein typischer Spruch, sag doch was, dann hätte ich dir doch geholfen, so, ne? Und sie so, oh. Ich muss, was? Natürlich, Jens, aber trotzdem müssen wir lernen, als Männer vorausschauend, ne, selbst die Arbeit zu sehen, selbst die Arbeit in die Hand zu nehmen. Natürlich nicht unsere Frauen zu überfahren und sie irgendwie, ne, das ist schon wichtig, zu kommunizieren miteinander. Ne? Aber unsere Haltung sollte nicht sein, ja, solange ich nicht gefragt werde, solange arbeite ich nicht. Solange diene ich nicht.
Wenn wir schwitzen, dürfen die Frauen mal mit ihren Freundinnen auch mal einen Kaffee trinken und uns zusehen.
Jawohl, jetzt. Nein, und das ist etwas echt, das ist unser Fleisch, wir sind bequem. Mulder, wir sind doch, das ist unsere sündhafte Natur, ist bequem, will sich lieber dienen lassen, als selber dienen. Aber in Christus haben wir unser Fleisch gekreuzigt und das soll auch gekreuzigt bleiben. Also deswegen, ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr im Dienst steht, lasst uns ausstrecken danach, dass diese Gesinnung immer mehr in Fleisch und Blut in uns übergeht, dass wir Diener sind, dass wir Arbeiter sind und dass wir auch andere dazu inspirieren, ermutigen, dass wir aber zuallererst und vor allen Dingen beten dafür, dass Arbeiter hinzugefügt werden. Das zweite Wort, wovon hier die Rede ist, ist das Bewahren. Ein Hüter zu sein, ein Behüter, ein Schützer, einer, der schützt und bewahrt, der aufpasst. Einer, der nicht pennt, dem nicht alles egal ist, sondern der Verantwortung hat und diese Verantwortung auch wahrnimmt, Acht hat. Und dieses Behüten, Bewahren, Acht haben, ich finde das interessant, dass es sich auf viele verschiedene Ebenen bezieht. Wir sehen, dass es auf mein eigenes Leben bezogen ist. Habt Acht auf euch selbst, sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus. Er sagt es auch zu Timotheus, hab Acht auf dich selbst. Und das meint er nicht im Sinne dieser Achtsamkeitstheorie oder dieses Achtsamkeitsmode, die aus dem Buddhismus kommt. Das ist was ganz anderes. Das Acht haben auf sich selbst heißt hier, nicht einschlafen, wachsam sein, gegenüber den eigenen Schwächen, gegen den Versuchungen, ein Überwinder zu sein in Christus, gegen alle Anfechtungen des Fleisches, dem Fleisch keinen Raum geben. Wenn ich falle, aufstehen, umkehren, ne? Sich nicht gehen lassen, Acht haben auf sich selbst, auch auf die eigene Gottesbeziehung. Da kommt was weiteres hinein, dieses Acht haben, bewahren, wird ganz oft bezogen auf die Gebote. Bewahre das Wort. Bewahre das, was Gott dir gegeben hat, diesen Reichtum. Bewahre den geistlichen Reichtum. Na, behüte ihn wie deinen Schatz. Na, die Ordnungen Gottes, bewahre sie. Na, Gott hat dein Leben in Ordnung gebracht, als er in dein Leben hineingekommen ist. Und er will noch mehr Ordnung schaffen. Bewahre diese Ordnung. Halte diese Ordnung, bleib in dieser Ordnung. Paulus sagt, durch den Heiligen Geist, das ist ganz wichtig, wir brauchen Gottes Hilfe dabei, aber er gibt sie uns auch. Achten auch auf diejenigen und dasjenige, was mir anvertraut ist. Ich habe so viel empfangen, so viele Gaben, so viele Fähigkeiten, so viele Güter. Du kannst das geistig oder materiell ausdeuten, auch geistlich. Wir haben so viel empfangen und das sollen wir bewahren. Und dann eben auch die Menschen, auch die Schöpfung. Wir sollen achten, bewahren, aufpassen. Nicht einfach drüber hinweggehen. Nicht sagen, ach, ist ja egal. Was kümmert mich das? Nein, so wie der barmherzige Samariter. Er geht durch die Straßen und da sieht er diesen Menschen, der da liegt. Und er geht nicht achtlos an ihm vorüber, sondern er achtet auf ihn. Er sagt nicht, ach, da bin ich nicht zuständig. Nein, er weiß, ich bin zuständig. Ich soll Acht haben auf diesen Menschen. Was hat Kain gesagt? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, natürlich sollst du das. Es fängt an in der eigenen Familie. aufzupassen, auf den anderen, auf den Nächsten aufzupassen, auf ihn zu achten. Habt Acht aufeinander. Und das hat viele, viele verschiedene Komponenten. Ja, ich möchte als Abschluss lesen wir noch zwei Verse aus Psalm 127. Also unsere Identität als Männer sollte sein, dessen sollten wir uns bewusst sein, wir sind Arbeiter, wir sind Diener, wir sind auch Hüter, Hirten. Das ist unsere Identität als Männer. Darin sollten wir uns selber stärken. Gott ist uns darin ein Vorbild, unser Vater. Jesus ist uns darin ein Vorbild. Wir können so viel von ihm lernen, was es heißt, ein Mann Gottes zu sein. Ein Bauarbeiter, ein Bebauer, ein Arbeiter, ein Diener, ein Hirte, einer, der schützt und bewahrt, ein Krieger vielleicht auch sogar, der kämpft, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Aber in dem Ganzen, in dieser Identität, lass uns das nie und nimmer vergessen. Wir tun das nicht aus dem Fleisch. Menschen tun das aus dem Fleisch. Und was tun sie? Sie übertreiben. Sie sind nicht in der Ruhe Gottes. Sie übertreiben. Sie arbeiten, bis sie umfallen. Sie arbeiten und haben keine Liebe. Und wenn wir keine Liebe haben, dann kannst du es vergessen. Wir sollen es nicht aus dem Fleisch tun. Und das sagt uns hier Psalm 127, Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Interessant, dass hier von dem Bauen und von dem Wachen beides wieder die Rede ist. Ne? Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Gott hatte den Garten geschaffen und er hat auch dem Adam die Aufgabe gegeben, zu bebauen und zu bewahren. Aber was hat er ihm noch gegeben? Ein Sabbat, ein Ruhetag. Das Land, was den Garten, den wir, der hat seine Grenzen. Jeder Tag hat seine Mühe genug, sagt Jesus. Sorge dich nicht um den morgigen Tag. Heute ist der Tag. Da habe ich viel zu arbeiten, viel zu dienen, viel zu aufzupassen und zu bewahren. Aber dann am Ende des Tages kann ich alles in die Hand Gottes übergeben und kann mein Tagwerk, ob mir alles gelungen ist oder auch nicht, ich kann es alles Gott geben und kann mich fallen lassen und zur Ruhe kommen in ihm. Deswegen ist es gut, wenn wir uns dann auch zu ihm flüchten und bei ihm Ruhe suchen und finden und nicht bei diesen abgestandenen Quellen im Fernsehen oder im Internet oder sonst wo, sondern bei ihm auftanken, zur Ruhe kommen. Bei ihm Kraft tanken, wenn es in den Tag hineingeht. Dass wir von ihm aus dienen, dass wir in seinem Werk eingebunden sind, nicht unsere eigenen Werke bauen, ohne den Herrn, weil das dann vergebens ist. Das bleibt nicht. Wirket für die Speise, die ewig ist, nicht für die vergängliche Speise. Seid im Werk des Herrn, in der Ernte des Herrn am Arbeiten. Das ist etwas, was bleibt. Und das kannst du tun zu Hause, in der Familie, das kannst du in deiner Nachbarschaft tun, das kannst du auf deiner Erwerbsarbeitsstelle tun, das kannst du hier in der Gemeinde tun, das kannst du sonst wo tun. Aber darauf sollte unser Herz ausgehen. Und wenn wir den Tag mit Jesus starten, dann hilft es uns, diese Orientierung zu haben. Und wenn wir zurückkehren von unserer Arbeit, von unserem Dienst, dann dürfen wir alles bei ihm ablegen und dürfen bei ihm zur Ruhe kommen. Und manchmal brauchst du vielleicht zwischendrin auch mal so einen neuen Schub. Dann kannst du dich in Ruhe hinsetzen, einen Moment beten, einen Moment inne werden, dich füllen lassen von der Liebe Gottes, dich neu stärken lassen durch den Heiligen Geist. Wenn der Herr das nicht macht, wenn der Herr nicht in uns wirkt und arbeitet, dann können wir so viel machen und tun, dann erfüllen wir nicht unsere Bestimmung. Wir gehen da haarscharf dran vorbei. Also Gott ist es, der arbeitet, der baut. Und er baut viel mehr als wir. Er bewacht. Er kann viel besser wachen als wir. Wir haben unsere Grenzen. Aber in diesen Grenzen möchte Gott uns befähigen, uns befreien, Arbeiter zu sein, Diener zu sein und Hüter unseres Nächsten zu sein. Okay. Jesus, wir danken dir, ja, für dieses Wort, Herr, für dein Ziel mit uns. Und ja, ich bete, dass du uns wirklich innerlich echt da so ein Ja für schenkst, dass wir darin einstimmen, dass wir ja selbst auch Ja dazu sagen und uns in diesen Prozess hineinbegeben, von dir zu lernen, echte Männer zu sein, im Dienst, im Arbeiten, aber auch im Achten und Bewahren und Behüten, im Schutz geben, Jesus. Hilf du, dass wir damit anfangen, dass wir ja diese Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen und dann aber auch ja für andere diese Verantwortung übernehmen können. Lasst uns da weiter wachsen, Herr. Ich bitte dich um deinen Segen für meine Brüder hier auch, für uns alle, auch für die Männer, die jetzt nicht hier sind, Jesus, dass wir gestärkt werden in dieser Identität, die du uns gibst in Christus. Und ja, reinige du uns von allem, was dich nicht meint, was aus dem Fleisch heraus ist, Herr. Hilf du uns, ja, wenn wir nach Ruhe uns sehnen, nach neuer Kraft, dass wir nicht an den falschen Plätzen suchen, sondern dass wir bei dir suchen. Denn du willst uns immer wieder Ruhe geben und uns die Last abnehmen. Hilf du uns aber auch zuzupacken, Jesus, dass wir uns nicht zurücklehnen, sondern dass wir uns von deinem Geist leiten und treiben lassen in deine Arbeit hinein, Jesus. So segne du uns alle und stärke uns durch deinen Geist jetzt. Amen.